Es gab von Anfang an ja sehr unterschiedliche und zum Teil sogar kontroverse Einschätzungen. Wir sind von Anfang an davon ausgegangen, dass das in Dresden das gegeben ist in Freital, was flächendeckend besteht, nämlich eine Organisierung von neonazistischen militanten Strukturen, die sich diese Nein zum Heim-Bewegung zunutze macht, um ihre militante Perspektive und Handlungsweisen umzusetzen. Und das hat sich meiner Ansicht nach bisher auch bestätigt.
Das zielt jetzt auch ein bisschen auf vielleicht auch Verbindungen der Gruppe Freital ab, weil zunächst einmal sind ja als Gruppe Freital 8 Menschen angeklagt von der Generalbundesanwaltschaft. Das wird in Dresden nun verhandelt, aber im Rahmen der letzten Verhandlungstage wurden da auch schon weitere Verbindungen und Vernetzungen bekannt, genau dieser militant agierenden Gruppe. Und Sie meinten, genau dieses Bild hat sich da jetzt auch bestätigt. Können Sie da vielleicht einen Einblick geben, was das für Vernetzungen sind und wie man da auch über die Gruppe Freital hinaus eigentlich auch noch ermitteln müsste, um so eine Taten wie Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, sind sie jetzt passiert oder waren sie geplant, auch hinreichend aufklären zu können?
Na, zum Teil ist das ja schon ermittelt worden und zum Teil war das auch schon vorher erkennbar. Wir haben einmal den Fakt, dass mehrere der jetzt angeklagten Mitglieder der sogenannten Gruppe Freital oder ehemals Bürgerwehr Freital ja selbst eine eigene Geschichte haben in organisierten Neonazi-Strukturen. Einer der Angeklagten ist auch Verdächtiger im Verfahren gegen die Gruppe Faust des Ostens, was ja eine neonazistische Hooligan-Organisierung ist. Ein anderer ist in den Jahren zuvor auf zahlreichen überregionalen Neonazi-Demonstrationen anwesend gewesen, auch immer mit Leuten zusammen, auch zum Teil aus Norddeutschland. Wir haben also innerhalb dieser Gruppe schon mal Strukturen. Wir wissen jetzt, dass einer der Mitglieder der Gruppe parallel dazu auch Mitglied in der Freien Kameradschaft Dresden war. Das hat zumindest ein Mitangeklagter angegeben. Und das erklärt auch, dass es ja bei mindestens einer der hier angeklagten Taten, nämlich bei dem Angriff auf das Wohnprojekt Mangelwirtschaft, eine Koordination gab. Diese Aktion ist durchgeführt worden von der Freien Kameradschaft Dresden gemeinsam mit der sogenannten Gruppe Freital. Dazu kommt noch, dass wir jetzt Hinweise haben und Aussagen, die belegen, dass ein örtliches NPD-Mitglied und Stadtratmitglied wie ein Mitglied an den Gruppentreffen sich beteiligt hat und auch versucht hat, mit Informationen, die er aus seiner Stadtratsarbeit hatte, die Gruppe zu versorgen und in ihrer Tätigkeit stärker zu machen.
Wenn wir darauf gucken, was da alles über die Taten selber der sogenannten Gruppe Freital bekannt wurde, da war ja der zweite Verhandlungstag im Prozess ganz interessant, weil da im Strafverfahren gegen eben die 8 Mitglieder der jüngste von den Angeklagten ausgesagt hat. Eine sehr lange Aussage, so konnte ich es auch auf ihrem Blog lesen. Und zum Teil auch ungewollt, was da eigentlich für wesentliche Punkte in der Anklage durch seine Aussage bestätigt wurden. Was ist denn das, wo man jetzt sagen kann, durch diese Aussage hat er da auch wesentliche Punkte in der Anklage bestätigen können?
Während des Ermittlungsverfahrens haben ja fast alle Mitglieder oder fast alle Angeklagten schon umfangreiche Aussagen gemacht. Er ist nur der Einzige, der jetzt im Prozess bisher geredet hat. Und er hat halt genau das bestätigt. Er hat die Verwobenheit mit der Freien Kameradschaft Dresden bestätigt. Er hat die Zusammenarbeit mit dem NPD-Mitglied bestätigt. Er hat aber auch, und das war ungewollt, bestätigt, dass es ihm und den anderen sehr wohl bewusst war, dass diese in der Tschechischen Republik gekauften Sprengsätze durchaus lebensgefährlich wirken können. Er hat also die Anklage insofern auch unterstützt, dass das, was ja immer von der Verteidigung angegriffen wird, der Tötungsvorsatz auf jeden Fall auch gegeben war bei einer Verwendung in unmittelbarer Nähe von Tatopfern.
Nun hat ja im Prozess auch ein Opfer ausgesagt, ein mutmaßliches Opfer genau eines Angriffs der sogenannten Gruppe Freital, und zwar ein linken Stadtratsabgeordneter, der ja Opfer eines Angriffs auf sein Auto wurde. Also er wurde vorab viel bedroht, auch aufgrund seines Engagements für Geflüchtete. Und dann wurde sein Auto dann auch gesprengt. Wie ist denn genau dieser Verhandlungstag da abgelaufen? Also mit so einer Aussage, die auch sehr emotional natürlich war, und dann die Angeklagten auf der Anklagebank. Wie ist denn das da abgelaufen und was hat denn das vielleicht auch nochmal zutage geführt?
Das hat sicherlich zutage geführt, dass wir alle gesehen haben, dass da überhaupt kein Bereuen oder Bedauern ist und dass diese Frontstellung, die die Angeklagten gesucht haben, sie haben ja gesagt, sie wollten Linke, Zecken und Flüchtlinge zur Ausreise aus dem Land bewegen, also dass diese Vernichtungsfantasien immer noch da sind. Es gab kein Wort des Bedauerns, es gab keinen Versuch irgendwie, sich in irgendeiner Form an diesen linken Politiker zu wenden, und es ist deutlich geworden durch seine Aussage, dass dieser Anschlag auf sein Auto nur ein kleiner Teil war von dem, was dort an Bedrohung ausgedrückt worden ist. Er hatte erzählt, dass schon vorher und auch danach, nicht nur wegen dem Autoanschlag, er quasi sich gar nicht mehr getraut hat und auch heute nicht wirklich traut, sich frei in der Stadt zu bewegen.
Neben den Taten, die der sogenannten Gruppe Freital ja zur Last gelegt werden, das heißt die Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, dann auch auf das Auto dieses linken Stadtrats und auf das linke Kulturprojekt Mangelwirtschaft in Dresden, gibt es ja auch geplante Taten, die der Gruppe vorgeworfen werden, auch weitere Flüchtlingsunterkünfte da anzugreifen. Was wurde bekannt, was da auch weiterhin geplant war durch die Gruppe? Ich habe da gelesen, dass es da durchaus auch Erkenntnisse schon aus dem Prozess gibt, und wie wird das dann vielleicht auch nutzbar in so einem Prozess?
Ja, das ist schwierig. Ob im Prozess ist das ja nicht angeklagt. Es gab zum Beispiel die Aussage, dass wir wussten schon, dass es so ein Treffen gab, dass es Treffen gab, bei denen besprochen worden ist, ein sogenanntes Oktoberfestzelt in Dresden, in dem Flüchtlinge untergebracht werden sollten, anzuzünden, damit das verhindert werden kann. Man muss schauen, was man daraus macht. Unter Umständen wird das aber auch erst für Folgeverfahren gegen diesen NPDler und gegen die gegen weitere Beteiligte aus Dresden und Freital eine Rolle spielen.
Wenn wir uns den Prozess anschauen, dann hat der ja auch eine Vorgeschichte, und zwar die, dass zunächst einmal die Generalstaatsanwaltschaft Dresden sich mit der sogenannten Gruppe Freital beschäftigt hatte und die Generalbundesanwaltschaft dann allerdings den Fall übernommen hat, um da eine um einiges schärfere Anklage zu stellen, wo es auch um versuchten Mord geht. Und mittlerweile haben ja auch Polizeibeamte ausgesagt im Prozess. Und wenn wir da uns vielleicht auch auf die Behörden einmal konzentrieren, wie die bislang ermittelt und gearbeitet haben, dann haben sich da auch schon so ein paar Ungereimtheiten ergeben in der Berichterstattung. So wurde zum Beispiel über einen mutmaßlichen, also einen Angeklagten und mutmaßlichen Rechtsterroristen berichtet. Timo S. ist das, dass er ein unbeschriebenes Blatt sei. So hat die Generalstaatsanwaltschaft Dresden ihn noch im vergangenen Februar, also vergangenes Jahr, so bezeichnet. Das könne heute so absolut nicht mehr bestätigt werden, und auch schon damals hätten eigentlich schon andere Informationen über ihn, wären da im Umlauf gewesen, nur halt bei anderen Behörden. Was kann man denn im Rahmen des Prozessverlaufs und der Vorgeschichte vielleicht auch über so die Ermittlungen von Seiten der Behörden gegenüber der Gruppe Freital sagen?
Also da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Die Sache, auf die Sie ansprechen, da war es offensichtlich so, dass der Verfassungsschutz und die Polizei in Hamburg keine korrekten Informationen geliefert haben. Die haben nur die Mitteilung gegeben, dass es eine bestimmte Connection zur Weißen Wölfe-Terrorcrew in Hamburg, dass man das nicht belegen könnte, und haben aber weitere Informationen über sein Auftreten bei Demonstrationen im Bereich Hamburg nicht mitgeteilt. Davon abgesehen sehen wir in Dresden in den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, dass die Polizei auf der einen Seite und die Staatsanwaltschaft sehr viel wusste, schon sehr früh informiert waren, aber eben sich für Tatmotivation, für neofaschistische und rassistische Hintergründe und Ähnliches fast gar nicht interessiert hat. Da merkt man dann zum Beispiel, dass bei Hausdurchsuchungen Hakenkreuzfahnen keine Beachtung finden und solche Angelegenheiten, oder auch bestimmte Aufkleber, die in Dutzenden gefunden werden, keine Berücksichtigung finden, weil gesagt wird, am Tatort ist sowas nicht hinterlassen worden. So dass man sieht, dass man überhaupt nicht wissen wollte, ob das vielleicht eine organisatorische, politische Unterfütterung hat, dass man gar nicht wissen wollte, ob vielleicht bestimmte politische Gruppen da dahinter stecken, sondern man nur die Taten isoliert hat. Und das hat die Dresdner Staatsanwaltschaft dann ja auch fortgesetzt, indem sie diese Taten auch einzeln hat stehen lassen und eben nicht verbunden hat, eben nicht gesagt hat, wir müssen das als eine Tat von einer Gruppe sehen, sondern sie immer als Einzeltaten von immer wieder denselben Tätern betrachtet haben. Man wollte einfach die Dimension dieser Übergriffe und dieser Angriffe nicht wahrhaben.
Der Prozess gegen die sogenannte Gruppe Freital läuft ja jetzt seit 10 Verhandlungstagen. Über 60 Verhandlungstage wurden da festgelegt. Bis Ende des Jahres soll es gehen. Was ist das, wenn Sie jetzt sagen, auch mit der Vorgeschichte und wie von der Generalstaatsanwaltschaft Dresden aus bislang mit der sogenannten Gruppe Freital umgegangen wurde, was ist das, was Sie sich von dem Prozess dahingehend auch noch erhoffen, was am Ende da stehen muss, auch im Rahmen einer Dimension von Rechtsterrorismus zu sprechen, vielleicht bei der Gruppe Freital, ist es angebracht oder ist es nicht angebracht?
Wissen Sie, Terrorismus ist ja meistens ein Kampfbegriff. Wir haben hier verschiedene Normen. Der größte Strafvorwurf ist hier der versuchte Mord. Aber tatsächlich muss man feststellen, dass das keine Einzeltat von irgendwelchen Leuten sind, die durch Nein zum Heim oder Pegida radikalisiert worden sind, sondern es sind ganz klar organisierte Taten, die ein Ziel haben, nämlich eine breite militante Offensive gegen Flüchtlinge, gegen Linke, gegen alle Andersdenkenden aufzubauen. Und wir sehen ein solches Verhalten und solche Entwicklungen überall da, wo es militanten Neonazis gelingt, in bestehende Kämpfe von zum Beispiel rassistischen Massenbewegungen einzugreifen und diese zu radikalisieren. Dass sie immer versuchen, dort auch die Mittel zu erweitern, Militanz zu entwickeln, Verständnis für bewaffneten Kampf zu entwickeln. Und es muss im Ergebnis stehen, dass das kein Einzelfänomen ist, sondern flächendeckend in der Bundesrepublik, da wo diese organisierten Kräfte aktiv sind. Und zwar ganz egal, welche dieser Neonazi-Parteien oder Gruppen, dass es überall da, wo die aktiv sind und wo die tatsächlich Gruppen haben, zu solchen Organisierungen kommt und dass Militanz wirklich das Ziel, zum bewaffneten Kampf zu kommen, von Neonazi-Seite kein Einzelfall ist, sondern die Netzwerke flächendeckend bestehen.
Um genau dieses Ziel und dieses Bild zu erreichen, braucht es ja nicht nur den Prozess, sondern auch eine kritische Medienöffentlichkeit und Medienberichterstattung. Und da muss man sagen, ist es ja nicht so, dass nicht berichtet wird über den Prozess. Also man findet da viel. Und man kann sich sehr genau auch auf Ihrem Blog der Gruppe Freital Nebenanklage nämlich informieren. Aber vielleicht da nochmal abschließend an Sie die Frage, wie Sie jetzt so die Medienberichterstattung zu diesem Prozess bewerten würden.
Das fällt mir schwer. Ich habe das Gefühl, dass überregional von Anfang an eine große Bereitschaft bestand, darüber zu berichten. Vielleicht auch noch immer in Nachfolge oder parallel zu dem, was wir im NSU-Prozess erleben. Es gibt regional immer noch diese Versuche, ja, teilweise überregional, aber vor allem regional diese Versuche, eine Verharmlosung da zu betreiben, wie sie auch von der Verteidigung betrieben wird und wie sie halt phasenweise auch von der Staatsanwaltschaft in Dresden gefahren worden ist, so zu tun, als seien das alles dumme Jungenstreiche und es ist ja nichts passiert. Ich glaube aber, dass wenn die Prozessberichterstattung weitergeht und wenn man jetzt detaillierter die Beweisaufnahme sich anschaut, dann wird eine solche Sicht der Dinge sich zerschlagen und es wird immer deutlicher werden, dass man es hier tatsächlich mit Strukturen zu tun hat, die einfach Vernichtungsfantasien umsetzen. Gleichwohl ist es erstaunlich, wie schnell die Radikalisierung innerhalb diesen Bewegungen zurzeit abläuft.